geil, geil, geil.
Die Musik hingegen ist jetzt nicht der Soundtrack der Jugend.
Fun, fun.
Beatboxing. Happy Children. Mit seinem unverwechselbaren Spagat.
Und das Schlagzeug.
Das härteste, was es damals gab.
Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast. Wir sind zurück mit einer frischen Folge und nachdem wir uns beim letzten Mal mit OMD und einem Album beschäftigt haben, das die Erwartungen nicht erfüllt hatte, schrauben wir heute die Erwartungen wieder höher. Und heute kommt eine Charts-Folge mal wieder. Und heute, wir können die Erwartungen noch höher schrauben. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Heute ist wieder mit dabei mein lieber Kollege Alex Klug. Wir sind wieder die Boys of Summer.
Wir sind
Alex,
wieder hi. Richtig im Live-Setting hier. Jawohl, hi. Es ist es ist quasi schon ein kleiner Live-Podcast, was wir gerade machen. Zumindest sitzen wir uns live gegenüber. Ja. Tatsächlich gegenüber saßen wir uns auch selten. Genau, vielleicht wird es mal Zeit, aber auch für ein Boys of Summer Live-Podcast-Event, wo wir vor ausgebuchtem Saal unsere Folge live einsprechen.
Hatten wir das nicht neulich erst? Ich meine, da war ja die Schalke Arena wirklich ausverkauft und wir waren in der VIP-Loge.
Die waren schon wegen uns da, die haben schon zu uns geguckt.
Natürlich,
das ist ganz klar.
Aber Holly das kann Johnson auch, und so weiter wurde längst liegen gelassen.
Also ich glaube, dass die aber alle uns angeguckt haben, lag aber eher an deinen unangemessenen Zwischenrufen bei ABC als an
zieh das Goldjackett an.
Zum Beispiel, genau. So sieht's aus. So, die Charts. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast.
Ja, und auf jeden
Fall. Wie das hier alles vonstatten gehen wird jetzt.
Richtig, weil wir hatten ja schon ein paar Charts-Folgen, beziehungsweise ich hatte ein paar Charts-Folgen gemacht. Da hatte ich mir einfach ein Datum von vor 40 Jahren, man glaubt es kaum, herausgesucht von vor genau 40 Jahren. Und dann sind wir, oder bin ich, die ersten 20 Plätze von unten nach oben durchgegangen, habe zu jedem Song etwas gesagt und das werden wir jetzt genauso machen.
Also du hast dich mit dem Fluxkompensator zurückgebeamt, ja?
Auf jeden Fall, natürlich. Okay. Ich bin auch wieder zurückgekommen, aber wir kennen natürlich auch nicht jeden Song vielleicht und werden uns dann erstmal ein Video aus vergangenen Zeiten dazu angucken. Mhm. Ein Video beziehungsweise einen Auftritt, ein Live-Auftritt, oder das offizielle Video. Ja, und dann werden wir dazu etwas sagen.
Wichtig ist immer bei einer Zeitreise, dass man nicht versehentlich in der Vergangenheit irgendwas ändert und Einfluss nimmt und damit die Gegenwart beeinflusst. Ich glaube, da müssen wir...
Wir haben das einmal gemacht. Kannst du dich dran erinnern?
Mit Last Christmas.
Ich wollte es nicht sagen.
Wie könnte ich mich nicht daran erinnern, wenn ich heute Morgen unsanft damit geweckt wurde?
Wer war denn dafür verantwortlich? Ich weiß es nicht. Ja, wir sind in der ersten Juniwoche 1984 und
so fühle ich mich.
So fühlst du dich. Damals fühlte ich mich jung und frisch wie der junge Morgentau.
Punkt.
Punkt, genau. Wir haben noch einen Hinweis. Da wir heute etwas länger und ausführlicher quatschen werden, splitten wir die Folge einfach in zwei Teile. Das heißt, Teil 1 kommt heute mit den Plätzen 20 bis 11 und Teil 2 mit den Plätzen 10 bis 1 hört ihr dann bereits in Kürze auf diesem Kanal. Und wie immer gilt, alle Songs findet ihr in unserer Spotify-Playlist, sofern die Songs auf Spotify zu finden sind. Dort könnt ihr also auch während dieser Folge hinnavigieren, euch den Song anhören und dann könnt ihr wieder zu dieser Folge zurückkehren. Die Folge haben wir nämlich auch in die Playlist eingefügt. Dann geht's jetzt los mit Platz 20 und einer Band, einem Projekt, das den Namen Fun Fun trägt. Mhm. Doppelfun. Mhm. Alex, was glaubst du, was das sein könnte? Kennst du diesen Song? Und zwar Color My Love.
Ich kenne diesen Song nicht. Ich kenne, muss ich sagen, diese Band nicht. Ich kenne die Band Fun aus meiner Zeit. Fun, Punkt, aber nicht Fun Fun.
Was soll das denn gewesen sein? Fun, einfach nur Fun.
Einfach nur Fun, das war einfach nur purer Spaß.
Aber das hatten, ist ja doppelt so gut.
Das eigentlich. Stimmt. Die hatten so Hits wie Tonight We Are Young und der Gitarrist ist mittlerweile Songwriter für so ziemlich jede amerikanische Sängerin ever. Anderes Thema.
Fun.
Color My Life. Nein, ich denke gerade an Color of Spring, ein Thema, dem wir uns auch nochmal wissen sollten. Aber das führt aktuell nicht weiter, schätze ich mal.
Was hat es denn mit Color of Spring auf sich? Talk.
Und ich glaube, da können wir schon mal eine der hoffentlich nächsten gemeinsamen Folgen mit anteasern.
Ja, also ich hatte schon mal die verwegene Idee, ob ich nicht dich fragen sollte, ob du eine Frühlingsfolge machen sollst. Talk, Color of Spring. Jetzt habe ich so im Hinterkopf, dass du meintest, naja, die Color of Spring von Talk, welche Farbe hat die eher? Schwarz, Grau?
Gelb, Männer können ja nur drei Farben. Ja, so Gelb.
Also eher Herbst, oder?
Ocker, oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht genau, möglich, ja.
Okay.
Also Pink ist anders, genau.
Wir sind gespannt auf jeden Fall, beziehungsweise ich bin gespannt, was es gibt. Jetzt aber Fun, wir gucken jetzt mal rein und reagieren da gleich drauf.
Ja, okay, Italo-Disco-Power. Ich muss ehrlich sagen, mir ist beim Zugucken des Musikvideos, beim Zuschauen vom Musikvideo, ist mir schon gefühlt die Kniescheibe rausgesprungen.
Warum?
Nach dem 20. Beinschwung. Das muss diese Jugend sein, die es in den 80ern gab.
Ja, ist doch schön. Also, Italo-Disco hast du gesagt und wir haben zwei, ich glaube nicht, dass es die Sängerinnen waren, sondern zwei Darstellerinnen, die dann halt auch im italienischen Fernsehen aufgetreten sind beim Synchron, ja, was auch immer, tanzen.
Performen, genau.
Du hast gesehen, dass die Damen ihr Mikrofon doch etwas nachlässig dann auch immer zum Mund geführt haben, um da zu singen, vermeintlich.
Und Antonella und Ivana.
Na guck.
Hab ich hier steht, genau.
Und der Song, Italo Disco, war das jetzt wirklich Fun für dich?
Hab jetzt andere, also es ist jetzt nicht das zweite Vamos a la Playa, sag ich mal vorsichtig. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, da gab's sicherlich Besseres, aber.
Es gab, also ich, für den Moment wahrscheinlich, es gab bestimmt Sachen, die Zeit besser überdauert haben, ne?
Das ja. Könnte man wohl sagen. Wobei, wir hatten neulich in einer anderen Charts-Folge den Vorgänger-Hit, sage ich jetzt mal, von Fun, und der hat mir doch ein bisschen besser gefallen, tatsächlich.
Mhm.
Ja, wir gehen direkt weiter, oder?
Direkt zum nächsten Italo-Disco-Banger.
Richtig. Und zwar Platz 19, P. Lion. Happy Children. Und wir gucken erstmal in das Video rein.
Jawohl. Pietro Paolo Pelandi begann bereits früh Klavier zu spielen und ich muss sagen, das merkt man hier auch tatsächlich. Also vielleicht ist er eher ein Freund der Tasten als ein Freund der Stimmbänder.
Das kann man schon sagen. Ne? Also das heißt, das Synthesizer-Riff, womit Happy Children anfängt, das ist ja waffenscheinpflichtig.
Absolut, ja.
Und der Gesang, der ist jetzt schon in Effekten ertränkt, weil er wahrscheinlich doch nicht so der größte Sänger unter der italienischen Disco-Sonne gewesen ist. Und, aber trotzdem eigentlich ein ganz cooles Lied.
Voll, also für mich ist es wirklich ein Pianist, der auch was kann, der dann einen Synthesizer entdeckt. Weil ich muss sagen, es gibt ja durchaus auch, ja, auch im Italo-Disco-Bereich Synthesizer-Ideen, wo ich mir denke, dafür muss man jetzt vielleicht auch nicht mal die ganz großen Kenntnisse haben. Aber das ist schon amtlich. Aber ja, also es ist jetzt nicht das neue We Are The World für mich irgendwie so, ne? Von
ja, ein Schild Glück, das kann man so und so sehen.
Richtig.
Wir haben uns jetzt das offizielle Video oder was auch immer angeguckt, wo er alleine in irgendeinem Studio steht und den Synthesizer bedient.
Maltechi.
Im Anzug, das wollen wir auch mal sagen, mit Krawatte. Und konntest du irgendwie den Synthesizer identifizieren, was das für ein Modell war?
Nein,
er war
bunt,
gar nicht,
bunt,
ne?
Und
der hatte irgendwie bunte Tasten.
Das sah jetzt eigentlich erst, also von hinten eher aus wie ein E-Piano fast irgendwie.
Ja.
Und er spielt auf überraschend hohen Oktaven dafür. Also gerade am Anfang steht er halt auch wirklich komplett am rechten Ende dieses Klaviers und bedient da irgendwie nur die Hälfte der Tasten. Aber es sieht sehr, sehr, sehr echt gespielt aus.
Es gibt noch eine Sache, die ich entdeckt habe im Internet, von dem jetzt alle sprechen. Und zwar auf YouTube gibt es unheimlich viele User, die solche Musik sich vornehmen und dann langsam abspielen und mit einem komischen Reverb-Effekt.
Slow and Reverb.
Ja, genau.
Früher hat man sowas gemacht, um satanische Botschaften zu entdecken. Heute ist es einfach ein TikTok-Trend.
Wirklich, ja.
Slowed and Reverbed, ja.
Ja, ja, ja. Ja, genau. Das gibt es hier bei Happy Children auch und das hört sich wirklich hervorragend an. Also, wenn ihr mal Lust habt, Happy Children in Happy Children Geschwindigkeit zu hören, dann Slowed and Reverbed.
Also, ohne Witz, das machen mittlerweile, also teilweise beispielsweise die Metalband Ghost, der ist es zum Beispiel so widerfahren, dass irgendwann ihr Song, Mary on a Cross, auf TikTok getrendet ist, in einer Version, die irgendjemand einfach runtergepitcht und Metall unterlegt hatte.
Wie klingt das dann?
So in etwa. Und das führt dann halt so weit, dass letzten Endes sie sagen, naja, okay, wir wollen auch Verwertungsrechte von TikTok haben, dass die dann wirklich diesen Song als digitale Single erneut rausgebracht haben, inklusive der Slowed and Reverbed Version. Also dann wirklich selbst veröffentlicht diese Version, damit die eben entsprechend bei TikTok
monetarisiert wird.
Oder? Korrekt. Und ich sag mal so, Generation Z-Künstler machen das mittlerweile wirklich auch, dass sie direkt zur Single, zum Album noch eine Slowed and Reverbed Version veröffentlichen. So, also das ist irgendwie eine faszinierende... Ich kann mich nicht reinversetzen, wenn man natürlich einen Song wirklich erst in der Version kennenlernt und dann später die Originalversion hört.
Aber Alex, da du ja auch zu dieser Generation gehörst, wäre das vielleicht für uns dann noch so eine Möglichkeit, vielleicht so ein bisschen Geld einzuspielen. Bei TikTok, haltet die Augen auf Boys of Summer in der Slowed and Reverbed Version.
Ja.
Weiter, Platz 18, oder?
Richtig, ohne Slow, ohne Reverb.
Fiction Factory, Feels Like Heaven.
War das nicht The Cure?
Nee, The Cure?
War das Just Like Heaven. Ein ganz schönes Alex.
Sollen wir reinhören?
Bitte, bitte, bitte.
Alles klar, dann machen wir das.
Also Eckart, ich habe es dir gerade gesagt, dass ich es kenne. Ich sagte, ich glaube nicht. Es dauerte 2 Sekunden.
Und ich würde sagen, es dauerte eine Sekunde.
Genau. Ja, Himmel. Also man muss natürlich wirklich sagen, Das ist ja kein One-Hit-Wonder, das ist ja ein One-Melody-Wonder irgendwie so. Weil ich habe die Tage erst mit ihr gesprochen und gesagt, es gibt immer noch easy 30 Songs oder so, die ich seitdem ich denken kann, kenne aus Radio, sonst was, von denen ich aber bis heute immer noch nicht wahrscheinlich Titel und Interpret wüsste. Man sammelt ja auch durchaus über den Podcast, man sammelt diese Erkenntnisse, aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein Ding, wo dir geholfen werden konnte.
Woher, du sagst irgendwie aus dem Radio oder so, du kannst gar nicht sagen, woher du das kennst.
Bestimmt, ja, für mich hat es wieder diesen ganzen Alf-Titelmusik-Vibe, aber nee, ich denke, oder ich sehe wieder so eine 80er-Sitcom, wo sich im Vorspann alle zur Kamera umdrehen und ganz überrascht winkend schauen bei sowas, aber nee, ja, es wird bestimmt Radio.
Okay.
Sein, denke ich mal. Ich meine, es gibt auch Coverversionen, aber von Atrocity, wenn man erstmal nicht anfangen kann.
Wobei, Alex Krull, wenn du das hörst, gute Version.
Shoutout.
Shoutout, genau. Aber du sagst es natürlich, die Melodie, also die Eingangsmelodie ist natürlich so der, so das i-Tüpfelchen und die andere Sache ist natürlich der Gesang von Sänger
Kevin Patterson.
Kevin Patterson, der Gesang, der dann im Refrain eine Oktave hochgeht. Wie passt das zu dem Aussehen zusammen?
Das Aussehen kriege ich jetzt eher mit dem Refrain als mit der Strophe.
Also wo es ein bisschen höher geht. Du denkst da wahrscheinlich eher an Erasure oder, keine Ahnung, Jimmy Somerville, Bronski Beat.
Ja, vielleicht nicht ganz so, aber ja.
Ja, aber auf jeden Fall eine Melodie, wie du sagst, die man nicht aus dem Ohr kriegt und die jetzt vielleicht nicht so der Riesenhit war, vielleicht ein bisschen wie soll man sagen, so ein bisschen zu romantisch oder ein bisschen zu
lieblich. Also das kannst du nicht mehr noch mehr slowen und reverben. Das ist schon slowed und reverbed in
okay,
sich. Ne?
Ja.
Nein, aber es ist, ich finde es aber schön, wenn man mal einen Ohrwurm von einer Melodie hat und nicht unbedingt vom, also ich, keine Ahnung, ja, das ist mehr gesagt als, klar, dann kommt jemand, Feels like heaven, aber ich glaube, du kriegst mehr Leute auf Anhieb mit der Melodie, wie bei Boys of Summer quasi.
Auf jeden Fall. So, sollen wir weitergehen?
Was spuckt uns die Maschine denn als nächstes aus?
Platz 17. Und zwar die Break Machine mit Street Dance. Und was erwartest du, Alex?
Also mein Kopf kürzt da erstmal direkt die Wörter Machine und Street weg. Und da bin ich natürlich beim Breakdance angekommen.
Insofern
erwarte ich natürlich eine frühe, vergessene oder unvergessene Hip-Hop-Perle, möglicherweise.
Auf jeden Fall. Und eine Performance natürlich. Weil natürlich. Breakdance, also völlig richtig.
Du sprichst als Kenner.
Ich spreche als Kenner und ich denke mal, wir sollten reingucken, was im Jahr 1984 Breakdance so hervorgebracht hat.
Hoffentlich keine Brüche. Und mitten im Staccato-Synthesizer-Solo drückt er die Pausentaste.
Oh, das tut mir ein bisschen leid, ja.
Ach, nicht doch.
Wolltest du noch hören?
Nein, ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Was haben wir gesehen? Wir haben drei junge Kerle gesehen in Adidas Vollmontur, wobei zwei hatten auch Nike Boots. Und was haben sie gemacht? Breakdance natürlich. Sie haben den Ghetto Blaster auf die Straße gestellt und sich eine Pappe auf den Gehweg gelegt und da wilde Performances abgezogen.
Das ist halt insofern interessant, das ist halt, also wir sprachen es gerade von einem, ich erwarte einen Hip-Hop-Song, es ist natürlich, wir haben eben geguckt, Sugar Hill Gang war 5 Jahre früher mit Rapper's Delight, das hier ist schon gesanglich, also es ist halt eindeutig eher gesungen als gerappt, es ist auch sehr, sehr im Soul verwurzelt. Was auf instrumentaler Ebene passiert, finde ich halt total spannend, weil das ist wirklich mal vom Melodiösen abgesehen, ist es wirklich mal dieses Bass-Fundament, was du in Synthie-Pop-Tracks hast, dieses Bromierte, ist so ein bisschen nach oben gehoben und es kriegt dadurch halt wirklich eine auf den Tanz halt auch super passende rhythmische Note nochmal, die einfach auch zeigt, was diese Zeit auch wirklich für den späteren Hip-Hop in instrumentaler Hinsicht wirklich getan Und erreicht hat. Ne?
Also du hast da irgendwie so eine Basslinie, so Synthesizer, bom, 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 irgendwie sowas.
Genau, das passiert ja sonst ganz auf dem Hintergrund. Ist halt
schon sehr präsent.
Keine Ahnung, bei Alpha Will oder sonst was, das ist halt so ein bisschen mehr dann noch in den Flächen, das geschieht halt drunter, legt die unteren Frequenzen ab, je nachdem, auf welcher Box du sitzt. Aber
Alpha Will haben natürlich auch keinen Breakdance gemacht.
Das
ist anzunehmen. Da muss man auf den
Grund gehen, was da passiert ist. Genau.
Und sonst so die Melodie und der Song an sich, du sagst ja so ein bisschen soulig, singt auch wirklich, also ich finde den richtig stark. Also das war wirklich so ein Song, den hatte ich wieder vergessen, ehrlich gesagt, aber jetzt wo ich das gehört habe mit der Melodie irgendwie so.
Also wir hatten jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fun oder so, und man dachte, das hing vielleicht, das wirkte damals so Tacken der Zeit hinterher möglicherweise noch so, aber das finde ich hier halt wirklich gar nicht so. Ich glaube, das also hier kann ich mir schon vorstellen, dass das 84 wirklich was sehr Frisches war irgendwie. Ne?
Ja, wobei es hat trotzdem noch so einen ganz leichten 70er-Jahre-Touch. Ich weiß nicht.
Aber eher stimmlich, oder findest du auch?
Wo du sagst, irgendwie mit den Synthesizern, die sind natürlich sehr up-to-date, aber irgendwie so diese Gesangsmelodie, das hätte, glaube ich, auch irgendwie so Ende der 70er Jahre irgendwie in den Straßen von New York passieren können.
Hätte auch Nile Rodgers produzieren können, ja.
Garantiert. Ja, genau.
Kennst du denn den Unterschied zwischen Hip-Hop und Rap?
Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie Rap ist der Gesang und Hip-Hop ist irgendwie die Musik, aber...
Ja, so wird es genau. Also Hip-Hop ist tatsächlich eher... Hip-Hop bezeichnet eigentlich im ursprünglichen Sinne halt mehr die ganze Subkultur, die sich dann aufteilt in, wie du sagst, den Gesang, den Rap, ins DJing, dann eben in den Breakdance, wie wir sehen, und noch in Graffiti und je nachdem auch Beatboxing. Und es ist ganz lustig, weil Break Machine... Natürlich. Ja, das vertiefen wir an anderer Stelle vielleicht. Ich finde es ganz interessant, aber dass Break Machine offenkundig auch dann Rap und Breakdance brav voneinander getrennt haben, denn wer hier zu sehen ist, ist nicht gleich, oder diejenigen, die hier zu sehen sind, gleichzeitig nicht die, die gerappt haben. Es war vor allem Musiker und Rapper Keith Rogers, der
Mal Rogers.
Ich hätte fast gesagt, dass das Gesicht von Break Machine war, eben nicht, ne, sondern genau, der hier größtenteils zu hören ist, und die drei Tänzer zeigen halt hier ihre Geschicke. Ich fände es auch ein bisschen frech, wenn die beides so gut könnten, um ehrlich zu sein. genau, einer von denen.
Gut singen und dann wirklich diese verrückten Moves machen.
Ja. Einer von den Lil Blake ist tatsächlich auch Choreograf und war auch später als Tänzer in Videos von Michael Jackson übrigens noch.
Als Michael Jackson dann, oder?
Als mit Gesichtsmaske. Richtig, genau, in Thriller nämlich. Nein, genau. Und vielleicht ganz interessant Seite, noch, ja. Produzent war Jacques Morali und genau, und Henry Belolo, und das sind unter anderem auch die Macher, heimlich die Macher der Village People gewesen.
Nein.
Das, jawohl.
Ah, guck, siehst du, dann haben wir jetzt hier irgendwie eine andere Boyband gehabt, die halt nicht irgendwie Kostümierung getragen hat, sondern ja, uniformiert, dafür aber eben anders performt.
Genau.
Spannend. Sollen wir weitermachen?
Unbedingt. Lass uns den Sprung in den nächsten Song wagen.
Wow. Platz 16. Van Halen.
Aha.
Wie es mal hieß. Van Halen. Und Jump.
Natürlich.
Und du, den Song, den kennst du wirklich.
Den kenne ich wirklich. Das ist tatsächlich
von Keyboard-Star Eddie Van Halen.
Das ist halt für mich auch was, also wo ich auch, glaube ich, eine ganze Weile den Song kannte und den Namen Van Halen kannte, das mich beeingebracht hat, weil ich Van Halen dann doch eher so als Slash-Rock'n'Roller irgendwas oder so.
Und
dann, ja, du denkst so, keine Ahnung, ne, und dann hast du das Bild, das ist irgendwie so das Härteste, was es damals gab, und dann kommt der DX7, genau, aber nein, natürlich.
Es war ein Oberheim.
Ah, okay.
Oberheim OB8.
Verstehe.
Nee, OBXA.
Du bist wieder voll drin.
Ja, natürlich weiß ich das. Das ist halt sasanige Sound, den man, ich meine, da unterscheiden sich dann natürlich die Synthesizer voneinander, welche Sounds konnte welcher Synthesizer erzeugen. Heute ist es natürlich schon so ein bisschen, ja, nivelliert, dadurch, dass man halt auf dem Computer irgendwelche, wie heißt das, Modulationen dann erzeugen kann, und Wahnsinn. Aber spannend ist natürlich, dass Van Halen so auf Synthesizer gesetzt haben.
In ihrem 12. Band, ja, ich denke jetzt schon, ne?
Und ich habe Van Halen natürlich so kennengelernt. Also Jump war jetzt irgendwie mein Einstieg in Van Halen. Und ich dachte wirklich so, geil, geil, geil.
Das waren
aber solche so, Synthesizer, ja. Und dass Eddie Van Halen dann so ein Tapping-Solo rausgehauen hat.
Es, ja, was ja sagen, auch ist ja Best ist. Of Both Worlds am Ende.
Ja, ja, genau,
ist
genau.
Da, weil das ist halt dann, da muss man sagen, da macht man sich mit einem Arpeggiator-Solo natürlich doch einfacher, als wenn man selber.
Genau. Ja, ja, genau. Und das war ja wirklich auch so die, ja, so das Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise das, was Eddie Van Halen, der Gitarrist, wirklich erfunden hat, mehr oder minder, dass er mit beiden Händen dann auf dem Griffbrett gespielt hat, also Tapping-Technik angewendet hat.
Aber das hat er ja geklaut bei Michael Jackson's Beat It, soweit ich weiß. Nein, zum Klarstellen, auch auf Michael Jackson's Beat It ist Van Halen mit einem ganz leicht nachzuspielenden Tapping-Solo zu hören.
Du hast das auch mal gecovert mit deiner Band, kann das sein?
Tatsächlich, ja.
Und
der Gitarrist hat das tatsächlich auch so gespielt.
Wahnsinn.
Unter einiger Panik, aber ja.
Okay.
Und ist nur seitdem, so ein Ding, wenn der Schlagzeuger dann live dann um 5 BPM anzieht und du das Solo spielen musst, dann weißt du schon in der Strophe, dass es gleich, ja. Also schneller vorbei sein ist dann nicht immer was Gutes, aber ja, genau.
Okay. Aber seitdem heißt euer Gitarrist auch Eddie.
Eddie, genau.
Nach dem Maskottchen von Iron Maiden.
Richtig.
Sehr schön. Das Video hast du auch schon mal gesehen, oder?
Nein.
Immerhin wurde das bei den MTV Video Music Awards 1984 in der Kategorie Best Stage Performance in a Video ausgezeichnet.
Mhm.
Also, sollten wir doch reingucken.
Klar.
David Lee Roth mit verrückten Jumps.
Das ist der Sänger, der nach dem Gitarristen benannt seinen Band. Genau.
Auf jeden Fall. Wir gucken nochmal rein und sagen euch dann, wer gewonnen hat.
Also für mich ist es hier nur, also mit dem, was ich eben meinte, das war ja gar nicht abweisend gemeint, aber dass man sowas Hartes erwartet und dann kommt dieses Sims-Halt. Das ist halt für mich auch so, also für mich gehen hier wieder Bild und Ton so ein ganz klein bisschen auseinander, weil irgendwie auch man am Anfang, wenn der Hale total auf seine Gitarre rumriffen sieht und du hörst halt nichts, du hörst halt wirklich
nur die Synthesizer,
dann kommen halt Bass und Schlagzeug, so, es ist eindeutig keine Gitarre im Hintergrund, aber fürs Video sieht's halt geiler aus und gemerkt hat's wahrscheinlich auch keiner.
Auf gar keinen Fall. Ich habe es nicht gemerkt damals und du kannst mir jetzt gerade eben nochmal sagen, wenn die bei den MTV Video Music Awards ausgezeichnet wurden, wer hat dann die Kastanien aus dem Feuer geholt? Für die Band. David Lee Roth, ja. Oder? Was hat er gemacht?
Mit seinem unverwechselbaren Spagat, selbstverständlich.
Natürlich. Und er hat sich die Frisur gerichtet. Das ist auch ganz wichtig.
Bist du Eishockey-Fan?
Geht so. Also ich habe selbst nie gespielt, was vielleicht auch dann ein Grund dafür gewesen ist, dass ich selbst keine Breaks, keine Knochenbrüche davon getragen habe. Bitte.
Wenn du aber irgendwann mal in der NHL die Winnipeg Jets siehst und die dann in
Winnipeg?
Und dir linkt ein, wie nennt man das? Torschießen? Wie nennt man das?
Ja,
dann würdest du tatsächlich diesen Song hören.
Das Jump.
Die offizielle Tormusik.
Ja, ganz guck. Genau. Ja, geht's besser? Ich glaube nicht.
Ich denke nicht.
Da, 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 da.
Ja, ich meine, jetzt hier bei, also gestern war Testspiel Deutschland, da haben wir zwar kein Tor gemacht, aber wenn es gekommen wäre, du weißt, was dann gelaufen wäre.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, nein.
Major Tom wäre dann gelaufen.
Ach guck, ja, völlig losgelöst.
Major Tom ist jetzt bei der EM bestimmt die UEFA, welche Tormusik läuft, aber für alle anderen Spiele ist Major Tom jetzt die offizielle Tormusik der Schlussmannschaft.
Platz 15. Und es kommt ein Zug. Es fährt ein Zug nach OMD.
Ins Dunkle.
In the Dark.
Ich überlasse dir jetzt die Aussprache des Bandnamens, bevor ich mich
an der Orchestral Maneuvers in the Dark. So würde ich das Fränglisch oder
The Dark. OMD, absolute Synthpop. Ah, Pioniere, kann man glaube ich fast sagen.
Ja, oder? Doch, auf jeden Fall.
1978 schon gegründet, die wussten auf jeden Fall, was sie mit Locomotion vom Album Junk Culture, dem fünften Studioalbum, schon getan haben.
Und das ist insofern natürlich ganz spannend, weil wir ja in der letzten Folge, Nummer 70, im Boys of Summer Podcast das Album Dazzle Ships von OMD besprochen haben, das ja nicht so richtig eingeschlagen hat. Und Locomotion war eigentlich so auf dem richtigen Weg nach oben. Hier auf Platz 15, es ging dann noch weiter natürlich. Und ja, Locomotion, sag dir was.
Mach es an.
Kylie Minogue, nein.
Okay.
Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Das ist, glaube ich, Mord im Orient Express, nur ohne den Mord, so ein bisschen.
Ja, wobei in dem Video war ja auch so eine Spionagegeschichte im, ich weiß nicht, Ersten oder Zweiten Weltkrieg zu sehen, in England natürlich.
Da war generell alles drin, aber auch nachdenklich am Fenster sitzen und von außen prasselt der Regen gegen die Scheibe. Aber
der Schnee, der lag da auch.
Auch.
Und am Ende fliegt noch ein Fesselballon irgendwie durch
die Landschaft. Also wir reden, 80er Musikvideo, es geht wirklich um Schnee, ne, also ja. Es ist so ein bisschen diese nachdenkliche Ebene, wie er da, wie Frontman Andy McCloskey. Am Fenster hockt, irgendwie, die bringt die Musik jetzt nicht unbedingt für mich rüber in dieser
Zeit. Also du willst damit sagen, dass der Song dich jetzt nicht so mitgenommen hat?
Ja, also es float ganz okay, aber ich habe den Refrain nicht so richtig erkannt und ich finde auch die... Ja, ich finde doch diese Art von Synth-Bläsern, ja, 84 konnte man sie wahrscheinlich auch bringen, viel später aber auch nicht mehr. Also, aber, ja.
Okay, also vielleicht nicht der allergrößte Hit von OMD.
Aber ein
ganz nett.
Musikvideo, genau. Frontman Andy gibt es auch noch bekannt, dass sie irgendwo um 2 Uhr morgens in Ostend Harbor diese Kreuzfahrtszene gedreht hätten. Und es ist ja funny gewesen wäre, dass man... Also es aussehen soll, als ob er auf einer Karibik-Kreuzfahrt wäre, aber in Wirklichkeit sieht man halt noch, wenn er singt, seinen Atem sichtbar, das wird halt warm. So aber ja, aber viel wichtiger ist ja diese 7-Inch Locomotive.
Nein, eine Picture Shape.
Disc, eine Shape in Form eines Zuges inklusive Rauch, der oben rauskommt. Ja.
Was kostet Picture Spaß? Disc.
Eckart, was wäre es dir wert?
Ist schon recht schön, also 20 Euro.
Also ich habe hier ab 6,84 Euro im Angebot.
Was?
Und teurer als für 21 wurde sie nie verkauft. Also
ja, guck. Also
früher war sowas, glaube ich, einfach nicht so limitiert. Schaut mal rein bei Discogs, wer es haben möchte. OMD Locomotion.
Und es ist schenkt so, uns die einfach.
Bitte. Das ist nicht so schön wie mein Frankie Goes to Hollywood Apfel, aber es kann schon auf jeden Fall auch was, ja.
Alles klar, machen wir direkt weiter mit Platz 14. Rockwell, Somebody's Watching Me. Alex, kennst du?
Ich dachte mir gerade schon bei deiner Betonung, hat mich das doch ja, glatt
an
einen anderen
Sänger.
Minder bekannten Sänger der 80er Jahre erinnert.
Mit einem Allerweltsnamen.
Richtig,
Michael Jackson.
Genau. Aber bevor wir uns da jetzt zu sehr reinlehnen, hören wir doch am besten einmal rein.
Auf jeden Fall, das machen wir. Rockwell.
Gruselfaktor im Boys of Summer Podcast und es hat für mich nichts mit der Qualität zu tun, oder?
Aha.
Du bist nicht so ganz begeistert.
Ja, natürlich. Das ist schon ein Song, den man nicht vergisst. Das ist so. Ja, und man vergisst ihn natürlich nicht wegen dem Refrain. Mhm. Und ja, wer da halt singt, nämlich Michael Jackson, also die Stimme, die hat man einfach im Ohr.
Jermaine Jackson übrigens auch.
Jermaine auch, ja, glaubst du es denn? Das waren nämlich Buddies von Rockwell, der eigentlich mit bürgerlichem Namen Kennedy William Gordy heißt.
Da hätte ich mich, glaube ich, auch anders genannt, ja.
Und dessen Vater wirklich ein ganz großer Hecht im Musikbusiness
Barry
war.
Barry Gordy.
Der war nämlich Chef von welchem Label?
Von Motown.
Ja, glaubst du es denn?
Und da kommt natürlich alles zusammen, was wir bisher erwähnt haben. Aber Eckart, Daumen hoch, Mittel runter.
Ah, ich würde schon sagen, Daumen hoch.
Ich
also es war für Rockwell das, ja, der einzige große Hit. Also er ist wirklich im besten Sinne, wenn man das so sagen kann, ein One-Hit-Wonder. Er hat sich dann auch ziemlich früh umentschieden, dass er dann doch nicht mehr Sänger sein wollte. Vielleicht konnte er sich's leisten, keine Ahnung. Mhm. Ja, nee, aber Daumen hoch, auf jeden Fall.
Ich finde es eigentlich auch gesanglich, weil es auch mit dem Vocoder startet, dann kommt Rockwell, dann kommen, dann kommen die Jacksons. Ja, ich finde es eigentlich auch lustig aufgeteilt, wenn er jetzt alles nur die ganze Zeit auf einer Frequenz säuseln würde. So,
ja, okay, du hast natürlich recht, klar. Also es ist sehr, sehr vielseitig, aber man kann natürlich schon sagen, warum es mit der Gesangskarriere vielleicht nicht so weit
ist. Ja, das auf jeden Fall. Aber vor allem ist der Song ja, ne, es geht ja um, der Titel sagt ja im Grunde alles. Somebody's Watching Me, es ist das Gefühl der Überwachung. Es soll vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen zeitgeistkritisch mit technologischer Entwicklung der 80er Jahre wirken. Aber ich finde, das kriegen sie eigentlich auch ganz gut hin. Ich finde, es ab und an sind zwar so ein paar höhere Melodiefetzen bei, die dann eigentlich...
Du meinst auch so musikalisch dann?
Ja, schon,
in der
genau.
Melodie, okay.
Weil ich finde jetzt hier so, bei 2.19 etwa rum oder so, da hast du auch wirklich so ein Hin und Her, was sind das?
Ja, halt,
der dann,
genau.
Wo du dann auch so ein bisschen so eine Sirene daraus interpretieren kannst oder so. Also dafür, dass es eigentlich halt Abtempo ist so irgendwie, finde ich es...
Es ist natürlich auch gut tanzbar, ne? Muss man sagen. Es ist wirklich so ein...
Es ist gut tanzbar und trotzdem schafft es die Musik noch den Text irgendwie zu unterstreichen, unterstützen irgendwas. Ne? Das muss man sagen. Und ich gucke mir gerade verschiedene Single-Cover aus allen möglichen Ländern an. Und man muss sagen, es steht wirklich nirgendwo groß drauf featuring Michael Jackson.
Okay.
Das ist zwar klar, es ist trotzdem ein Schub, es ist halt Fakt, aber es ist halt nicht, dass man das, dass er das jetzt hier, ja, wenn sie dann wirklich befreundet war,
genau,
dass er das jetzt
genau
so sehr dass er es jetzt so sehr ausstattet. Doch in Brasilien stand es tatsächlich das drauf,
sehe ich gerade. Aber die braucht noch den Hinweis.
Aber ansonsten schien das wirklich ein Freundschaftsdienst zu sein und nicht halt wie heute manchmal ein teuer eingekauftes, dick promotbares Feature. Die Peaks sind ja auch ganz interessant, die du hier
auf jeden Fall
die hier stehen hast.
In Deutschland.
Genau, ich gucke gerade. Wir hatten ja bisher nichts dabei, was schon mal auf Platz, also das erfolgreichste Lied vom Peak her, was wir bisher hatten, war ja Jump von Van Halen auf Platz 4. Beim nächsten Lied denke ich mir gerade, krass, Peak, wir sind auf Platz 13 jetzt angekommen und das ist tatsächlich auch der Peak. Und auf Platz 13 haben wir jetzt einen Künstler, der sich mit diesem Song in der zweiten Chartwoche aufhält. Und es ging nicht mehr so viel höher, es ging dann doch nur auf Platz 9. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, hätte den Song noch größer.
Wegen dem Künstler aber dann viel mehr.
Künstler, wegen dem Lied, wegen...
Der Song sagt ja was. Gut. Also ja, wollen wir mal aufklären. Ja, Phil Bitte. Collins, Against All Odds.
Take a look at me now. Richtig.
Aha.
Ja, sicher. Also das ist natürlich ein klassischer Song.
Ja, sicher.
Für das man auch die Klammern hinterm Songtitel braucht. Der ganze Ort, Klammer auf, take a look at me now, Klammer okay, zu. Ja, das hilft schon ungemein.
Ja.
Aber das ist bisher von denen natürlich... Na, nee, der und Jump irgendwie. Da hat sich die mir am nächsten sind, aber ja... Ist der erste, den ich physisch besitze bisher.
Wirklich wahr?
Ja, war allerdings, ich weiß
Maxi,
nicht.
Maxi, nur Single.
7-Inch, aber muss auch sagen, war auch eher so, weil der eBay-Verkäufer hatte halt sowieso auch andere Phil Collins-Dings, die ich wirklich okay. haben wollte. Und dann, na, kennst du ja, für den Euro mehr, ja, was soll der Geiz. Ne? Aber lohnt sich der Euro? Darum müssen wir jetzt sprechen.
Ja. Sollen wir einfach mal rein gucken?
Sollen wir einfach mal zwar, die Klaviere brennen lassen?
Ich bin mir ganz sicher, dass es dazu auch wieder ein Video auf YouTube gibt. Und da schauen wir einfach mal rein. Wir hören uns gleich wieder.
Nachdem wir uns jetzt dem mal prügelnden, mal schmachtenden Jeff Bridges zuschauen durften und uns kurz noch unsere gemeinsame Faszination für den Film Big Lebowski kundtun konnten, blicken wir eigentlich auf einen anderen Film mit Jeff Bridges und Rachel Ward, nämlich Against All Odds, passenderweise genannt 1984.
Und zu Deutsch gegen jede Regel, nein, gegen...
Gegen jede Chance, tatsächlich, genau.
Okay, und Phil Collins hat da die Titelmelodie beigetragen,
nämlich ja, mit diesem Song. Sogar, genau, und das spiegelt sich dann halt im Musikvideo. Klar, ich habe auch die Single, da ist ja auch dieses küssende Paar unter ja. Palmen drauf. Genau. Unter dem, da habe ich das nicht an die Jeff Bridges erkannt. und jetzt haben wir natürlich viele
Videos. Du brauchst die 12-Inch.
Ja, das ist ein Anzeichen, das stimmt ja. natürlich. Oder eine neue Brille.
Oder
im Video sehen wir natürlich jetzt ganz klassisch den Zusammenschnitt aus Filmszenen und Phil Collins und ich finde es so unfair. Die haben es da so schön, der Film spielt unter anderem in Mexiko und die sind da in der Sonne und da Palmen und sonst was und der arme Phil muss einfach, natürlich muss man wahrscheinlich für den Gesang muss das sein, steht einfach in seinen Szenen die ganze Zeit im prasselnden Regen. Bitte,
wo ist das her? Da frage ich mich wirklich, wie die das gemacht haben. Ob die da einen Gartenschlauch genommen haben oder ob das so ein Studio...
Es ist so ein Theatereffekt. Das ist so ein Theatereffekt. Viel Regen, wirklich. Das ist, ja, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist so eine Folie, die dann einfach nur so bewegt wird.
Herrlich.
So ein Theatereffekt. Aber was ich total gut finde, ist, du sagtest ja gerade eben, hier die Keyboards und so weiter oder das Klavier, das ist doch total markant. Und das Schlagzeug, das ist natürlich Phil Collins wieder.
Aber nicht so krass mit dem Reverb, ne?
Natürlich.
Es ist genauso gespielt, aber es ist halt nicht der krasse Indie-Art-Night-Effekt. So, ne?
Bam, bam. Und das Witzige ist natürlich, das Musikvideo ist so choreografiert bzw. so zusammengeschnitten, dass wirklich mit dem dritten Schlag dann auch jemand in diesem Film dann ins Schlagzeug fliegt. Und ich fand's witzig.
Immer gut, auf jeden Fall. Tatsächlich war der Song schon für das erste Album, das erste Solo von Phil Collins, Face Value, angedacht von 81. Aber Collins meinte, er hätte schon zu viele Balladen und dann wurde es erstmal verworfen und dann hierfür wieder aufgegriffen. Ist nach seiner ersten Scheidung entstanden damals.
Und deswegen hat die Plattenfirma dann natürlich auch immer aus den Alben immer nur die Balladen ausgekoppelt.
Ist das wahr?
Ah, nee, nein, natürlich nicht. Nein, nein, das ist eine steile These, glaube ich.
Ist aber auch sehr prominent übrigens in der Schlussszene im Film platziert. Ne? Also wahrscheinlich wird er dann entsprechend der Regisseur anklopft und man sich dann in der Story noch ein Stück seiner eigenen Lebensgeschichte oder seiner eigenen verworfenen Songs wiedererkennt, dann kann man ja schon mal ein Auge zudrücken.
Ja, hör mal, aber von allen Phil Collins Songs, du sagst, ja, doch, das ist einer, der ist vorne mit dabei und ich konnte, glaube ich...
Der ist in meinem Regal, aber natürlich bin ich der Meinung, dass mein Kantregal das einzig wahre ist, aber ich würde trotzdem nicht unbedingt so weit gehen zu sagen, dass ich dass der deshalb weit vorne ist unbedingt. Aber ja. Dass ich bekannter als
Messi kann. Aber das ist schon ein Song, den du aktiv erkennen würdest. Oder den
ja,
du
doch auch,
oder? Wenn jemand sagen würde, Against All Odds, dann würdest du sagen so.
Ja, wegen, wie gesagt, das ist halt natürlich das Ding. Ne? Es ist ja für viele Leute wichtig, dass der Titel auch, ich meine, Against All Odds wird auch gesungen.
Nicht. Nee.
Du kannst das Lied nicht.
Nee, ich könnte das nicht. Aber ich konnte das damals
mit dem Take a Look at Me Now? Denn?
Ja,
weil ich finde, das macht es so total langsam, aus. Das macht es total aus. Ganz anders kommt, glaube ich, irgendwo eine Strophe hervor.
Ja, ja, genau.
Also generell.
Und im Film natürlich.
Nee, vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf. Also ich meine, die Statistiken sind natürlich so kaputt. Ja, ja, hier, Against All Odds, Moment. Also er ist auch hier bei Spotify zum Beispiel ganz klar als drittmeist Gehörter gelistet.
Junge, Junge,
jetzt kannst du das hätte ganz ich schnell sagen. Nee, Entschuldigung, Korrektur als viertmeist Gehörter. Ich korrigiere mich. Jetzt kannst du mir natürlich ganz schnell sagen, was noch mehr gehört ist.
Phil Collins, In the Air Tonight und natürlich Another Day in Paradise.
Und
noch ein dritter?
Ja, Another Day in Paradise ist übrigens nur Platz 3. Platz 2 fehlt ja noch.
Was? Von Phil Collins? Easy Lover? Nee,
ist drunter.
Just have to wait. Wirklich wahr? You Can't Hurry Love.
Jawohl.
Das Cover von den Supremes war es, glaube ich.
Es schreit sehr, sehr laut nach einer Phil Collins-Folge. Das höre ich jetzt schon raus. Aber bevor wir die schon komplett innerhalb dieser Folge abhandeln, schauen wir lieber doch mal weiter. Oder hast du alles gesagt?
Ich denke schon, ja. Also wir machen eine eigene Folge einfach mit Phil Collins.
Sehr gut. Wunderbar. Ja, Phil, ruf mich an. Dann lass uns doch umso schneller mal den Blick auf Platz 12. werfen. Was?
Und wir sollten jetzt aber nicht so ein Schwarz-Weiß denken an
Tag lenken. Das wäre völlig falsch.
Wir sind bei Pato und richtig. Black and White, so heißt der Song. Und Pato, das ist einmal Patrick Gammon gewesen und Thomas Fuchsberger.
Natürlich.
Und woher kannte man den Namen Fuchsberger?
Fuchsberger. Kennt man natürlich von Papa Fuchsberger.
Blackie,
genau.
Dem Showmaster, dem Schauspieler, dem Entertainer.
Star der Edgar Wallace Filme.
Auf jeden Fall. Du kennst die ganzen Filme, Edgar Wallace.
Nein.
Der Hexer, der Zinker, der Frosch mit der Maske.
Und ich war tatsächlich neulich erst bei einer Vorstellung in der Alten Oper Frankfurt, wo Bastian Pastewka alte Kriminalfilme, Hörspiele und so weiter durchgeht und die dann vom Orchester live spielen lassen. Also ich habe erst vor anderthalb Wochen
junge.
Sachen, die du gerade aufzählst, den Zinker und so weiter, live der vom Zinker, Orchester
genau.
gehört. Genau.
Ja. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Es geht hier nicht um Blackie Fuchsberger, sondern um Patrick Gammon und Thomas Fuchsberger. Der eine übrigens Pianist, ehemaliger Pianist bei Ike und Tina Turner. Mhm. Und die beiden, die haben sich 1983 zusammengeschlossen, um als Duo gegen Rassismus anzusingen und anzurappen vor allen Dingen. Und hast du irgendwie den Song im Ohr?
Überhaupt gar nicht.
Also ich kann auch besten Gewissens sagen, nein, damals werde ich das irgendwann mal so mitgehört haben bei Formel 1 oder so gesehen, aber das ist wirklich ein Song, der ist irgendwie wieder verschwunden und ich finde, wir sollten da mal reingucken oder unbedingt. Reinhören. du hast so eine Erinnerung irgendwie.
Wie ja, ganz viel natürlich. Ich denke natürlich direkt an Ska, ich denke an die Specials,
Schwarz-Weiß
beim Schachbrett, was hier gezeigt wird, ja, aber natürlich. Vor allem auch an Murray Had One Night in Bangkok.
Ja, das war natürlich 1984 so das große Ding, weil ABBA bzw. Benny und Björn, die haben ja dann das Chess-Musical geschrieben war natürlich so das große Ding, kann man sagen.
Genau. Aber du hast auch wunderbar einen Punkt gemacht, woran dich denn der Rap-Betonungsstil erinnert.
Ja, vor allen Dingen von Tommy Fuchsberger. Das war so ein bisschen Sugar Hill Gang, oder?
Total, ja. Das sind wirklich, also ich meine, Sugar Hill Gang ist da wirklich viel. Das ist halt schon sowohl die Funk-Gitarre aus dem Song, aber halt offenbar auch die Rap-Muster haben wirklich, wirklich die Jahre überdauert. Das merkt man.
Ja.
Das merken wir gerade in dieser Folge nochmal sehr.
Ja, also ich finde es musikalisch so ein bisschen eindimensional, weil es hat einfach nur diesen Refrain, der so ins Ohr geht. Und ja, sonst steht natürlich so die Botschaft im Mittelpunkt. Ne? There's no wrong, just right in black and white.
Okay. Das ist ja auch schön, wie sie genau eine weiße, schwarz gekleidet vor schwarzem Hintergrund, vor weißem Hintergrund hier nebeneinander stehen. Das ist ja auch definitiv gelungen umgesetzt. Ja, also ich finde es schön, das ist wirklich jetzt der eindeutigste Rap-Song, den wir hier hatten. Wie du aber sagst, musikalisch ein bisschen, vielleicht hätten sich Petra auch einfach mit Break Machine zusammentun müssen. Dann hätte man nämlich spannende Musik und spannenden Rap dazu gehabt.
Auf jeden Fall. Und Breakdance. Breakdance
natürlich.
Und vielleicht noch ein bisschen Graffiti
Genau.
Alles klar, dann lass uns doch weitergehen. Und da haben wir wirklich einen echten Kracher auf Platz 11. Alphaville, Big in Japan.
Natürlich.
Und die hatten vor ein paar Wochen erst Platz 1 erreicht in den deutschen Charts. Richtig. Also wie gesagt, es war ein absoluter Superhit und natürlich auch hier im Boys of Summer Podcast der absolute Superhit.
Zur Genüge gewürdigt, würde ich doch meinen.
Genau. Wirklich, wahr?
Ja, in unseren ersten Folgen auf
jeden Fall. Oder sollen wir noch ein bisschen eine Lobhudelei hinterher schicken?
Können wir natürlich machen. Wenn Marian vorbeikommt, dann ach ja gerne Lobhudelei. Ein Plätzchen wäre noch frei neben uns. Aber Woche 15, ich bin ja immer noch Top 20 damit. So, da kannst du wirklich nichts sagen. Und wir haben es ja schon gesagt, also es ist relativ unverschämt, wie viele Hits ein Debütalbum wirklich hervorbringen kann.
Auf jeden Fall. Und das war ja noch nicht das Ende.
Was gibt's über Big in Japan zu sagen, was noch nicht gesagt ist? Ich kenne es tatsächlich kennengelernt als Coverversion der Guano Apes aus dem Jahr 2000, würde ich behaupten. Da gab es nämlich die Initiative Pop 2000, ich glaube unter anderem angeführt von Grönemeyer, der junge Bands dazu verleitet hat, ein bisschen in die musikalische deutsche Vergangenheit zu blicken. Und die Guano Apes haben das mit ihrem Crossover-Stil getan und auf Alphaville geblickt. Und da muss ich schon sagen, mit, ich überlege gerade, 13, 14 Jahren war diese ganz normale Alphaville-Version für mich wirklich so exotisch. Das klang lustig, weil es ist so,
und da
ist so Text und auch ein bisschen Melodie von diesem Guano Apes-Song, aber so ganz langsam. Das ist so Plätschert so, aber es ist auch so, Markus Lanz würde sagen, das ist cool.
Dazu aber natürlich die Version von Sandra noch nicht gehört.
Richtig, Japan und seitdem ist alles anders in meinem Leben, genau. Nee, aber ich muss sagen, ich habe, heute ist es halt genau umgekehrt irgendwie so, aber dass es mal so war, dass dieser Song für mich das Fremde, Komische war, ist schon, abstrus im Nachhinein.
Ja.
Aber es ist doch eigentlich schön, denn da muss ich auch sagen, dieses Projekt Pop 2000er hat im Grunde auch mir einen kleinen Synthie-Pop. Ich meine, du hast ein bisschen die Nase beim Namen Guano Apes hochgezogen. Aber das war dann halt, was dann halt eben ein kleiner
Es hat dich in die Welt geführt.
Ja, schon. Ja, kann schon sagen. Auf jeden
Fall.
Und das war auch dadurch war dann auch das Album Forever Young durchaus eine meiner ersten Platten. Also wirklich
Schallplatten
tatsächlich auch. Und wenn du dann natürlich ankommst bei Sounds Like Melody und so, dann ist natürlich alles getan.
Aber es gibt noch ein witziges Detail, beziehungsweise einen anderen Song. Und zwar Es gibt eine ziemlich offensichtliche Kopie von Big in Japan. Und zwar 1985 aus dem Film Teen Wolf.
Big in China.
Nee. So ähnlich. Und der Song heißt Win in the End. Und da hat man natürlich auch schon den gleichen Rhythmus. Big in Japan, Win in the End. Mhm. Und da hören wir mal rein. Und zwar heißt der Künstler Mark Safin. Und wir hören mal rein, wie sehr er sich von Big in Japan hat inspirieren lassen. Ja, das war Win in the End von Mark Safin. Und den Song, den gibt es leider nicht auf Spotify. Das heißt, wenn ihr die dreiste Kopie hören möchtet, dann müsst ihr auf YouTube navigieren und dort wird euch die Kinnlade runterfallen, so wie beim lieben Kollegen Alex Klug. Alex.
Es ist ja nicht mal, weil du meinst mit dem Win in the End Melodie, es ist ja, ich glaube, der Grund, warum das eigentlich nicht super hochgekocht ist, ist wahrscheinlich, weil sie nicht wie andere Bands den Refrain übernommen haben, aber es sind wirklich immer wieder, wie du schon sagst, dann kommt halt das, was bei Big in Japan eigentlich so ein bisschen der Pre-Chorus irgendwie
ist. Ja, genau.
Ne? Und dann denkst du, boah, wenn sie jetzt noch einen Schritt weiter gehen und jetzt irgendwie machen würden, dann wäre es zu viel. Aber stattdessen kommt dann, du hast es vorhin gesagt, beschämt ein Gitarrensolo, genau. aber es sind wirklich immer, deshalb, ich glaube schon, dass es tatsächlich so krass und eindeutig ist, dass es so dem Durchschnitts Teen Wolf Gucker vielleicht gar nicht aufgefallen.
Cooler Film übrigens, so. Natürlich. Okay. Michael J. Fox, großartiger Darsteller, Schauspieler.
Da schließt sich doch wieder hier die Zeitreise, wo wir eben schon beim Fluxkompensator waren.
Auf jeden Fall.
Bist du zurück in die Zukunft Kolosseur auch?
Ja, doch. Dann ich habe alle drei.
Ich habe sie alle drei dieses Jahr zum ersten Mal gesehen.
Nein,
keine Pointe. Aber immerhin, wir wissen ja, wie viel
das hier schon aufkam. Das schreit doch auch wieder nach einer extra Folge.
Das schreit wirklich nach einer Folge,
ja. Das sollten wir machen.
Redaktion notieren, bitte. So, haben wir
es
gehört
schön.
Bestimmt. Ja, im Off. Ich sehe das hinter dieser verspiegelten Scheibe immer nicht so genau, was der Aufnahmeleiter gerade sagt. Aber.
Platz 20 bis 11 in den deutschen Singlecharts aus der ersten Juniwoche 1984. Was nehmen wir mit? Wir hatten Italo-Disco, Breakdance mit der Break Machine, eine Ballade und einen Superhit samt einer Superkopie. Wir hatten Sprünge, Straßentanz und glückliche Kinder. Was wir noch nicht hatten, und mal sehen, ob das auf den oberen 10 Plätzen so bleibt, ist ein deutschsprachiger Titel. Wie ist es mit euch? Hattet ihr unter diesen bisherigen 10 Titeln einen Favoriten? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns ganz altmodisch eine E-Mail. Wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify. Denn ihr seid natürlich wie immer unsere 5-Sterne-Hörer. Und damit es nicht nur Happy Children gibt, sondern auch Happy Boys of Summer, wir sind auch bei Patreon zu finden. Dort könnt ihr eine kleine monatliche Unterstützung einrichten, einen kleinen Eurobetrag. Ihr wisst, feels like heaven und wir würden vor Freude auch einen kleinen Jump hinlegen. In diesem Sinne, take a look at us now. Somebody's watching us. Boys of Summer, der 80er Podcast, ist schon bald wieder zurück mit dem zweiten Teil dieser Charts-Folge. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.